Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Es ist Ende September 2022. Flaschen sind in der Regel und so auch heute mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Mit dem ich bis letzte Woche eine Woche in Frankreich unterwegs war. Und seitdem bin ich erschöpft. Ich bin seit einer Woche komplett erschöpft. Ich könnte den ganzen Tag nur noch pennen. Das ist sowas, ich weiß überhaupt nicht, haben wir es so übertrieben? Sind wir mittlerweile so
Nein.
alt, dass wir... Was ist denn das?
Nee, weiß ich auch nicht.
Das ist doch irgendwie.
Also bei mir wundert sich das ja nicht.
Ja, okay, du hast Long Covid,
ja,
aber
ja.
Ja. Aber naja.
Ja, also mir war das ja vorher klar sozusagen.
Wir waren in Frankreich unterwegs, im Roussillon haben wir uns ein unfassbares Haus gemietet mit so vielen Leuten, dass es billiger war als ein Pensionszimmer letztlich, was ich total abgefahren finde.
Ja, toll, oder?
Es war schon geil. Also Kinders, wenn ihr mal eine gute, also wenn ihr mal, ich sag mal so, mindestens 8 Leute zusammenkriegt. Und mal in einem,
das können aber auch 15 sein.
Ja, genau.
Also mit Paaren, aber nur mit Paaren.
10 Schlafzimmer oder wie viel hatten wir, ne?
Ja, ja.
10 Schlafzimmer, 2 Küchen, riesengroßer Pool und man konnte so im Pool hängen, also am Rand und die Arme so aufgestützt und konnte sich dann so die Berge angucken. Das waren die Pyrenäen, die man sich dann angucken konnte. Wirklich vollkommen abgefahren. Also falls ihr da mal also irgendwelche Tipps braucht, wir wüssten da ein echt geiles Haus. Dass man sich aber, wenn man so, man kann auch zu zweit hin, wenn man richtig Asche hat, dann kann
aber
man.
Das
auch,
ist nicht schön, dann
zu zweit, Verstecken oder? Spielen und so.
Ja, das stimmt.
Ja, naja, und sind dann, da sind wir dann rumgefahren, über Paris sind wir gereist mit einer Übernachtung in Paris, weil mit dem Zug ist das sehr, sehr weit darunter.
Mhm.
Zielort war Perpignan.
Mhm.
Das war alleine von Paris aus mit dem TGV 5,5 Stunden, glaube ich. Obwohl das Ding praktisch nie anhält. Ja,
ja, das waren, glaube ich, 4 oder 5 Halte. Ne?
Ja, irgendwie so.
Und auch eigentlich im Wesentlichen zum Schluss, so im Languedoc in Roussillon dann. Ne?
Genau, ja. Genau. Tja. Ja, nee, ja. War schön gewesen, muss man auch mal sagen. Obwohl das gewesen. Auto, das wir gemietet haben, was angeblich ein 9-Sitzer war, das war halt kein 9-Sitzer.
Das war jedenfalls ein 8,5-Sitzer.
Jedenfalls nicht für so die ganzen breiten Ärsche, mit denen wir unterwegs waren.
Ja, wobei wir halt, genau, also wir hätten keinen größeren bekommen. Also ich habe ja alle Anbieter von Leihwagen da durchgeschaut und es hätte keinen größeren gegeben.
Ja, insofern. Ist irgendwie, ich finde es ein bisschen seltsam, weil ich fahre ja privaten Ford Transit und der ist bestimmt 10 Zentimeter breiter als dieser Opel, den wir da hatten. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, boah, ey, wenn das jetzt ein Transit wäre, dann hätten wir richtig Komfort. Und so. Naja, hat ja auch so funktioniert, ist jetzt auch nicht so schlimm. Womit fangen wir eigentlich das Trinken an?
Wir fangen an mit Ola Blanc von Matassa.
Na toll, das Beste an den Anfang. Okay.
Ja, wir können ja nachher nochmal hinterher trinken.
Genau. Matassa.
Genau.
Matassa ist einer der Weine, die ich weiß gar nicht, wo ich den gefunden hatte. Ich weiß gar nicht, ob du mir den mal angeschleppt hattest oder ob Suff hatte mir den Skaminek empfohlen gehabt, genau. Und Matassa ist einer der Weine, also ist eins der Weingüter, der ganz wenigen Weingüter, die ich blind kaufe. Also wenn ich irgendwo in einem Weinladen bin, da steht eine Flasche Matassa, dann kaufe ich die halt einfach.
So. Ja.
Take my money. Shut up.
Kann man im Allgemeinen auch machen, wobei manche sind schon ein bisschen extremer geworden im Laufe der Jahre und andere nicht. Beziehungsweise, die sind alle ein bisschen extremer geworden. Also ich erzähle gleich mal ein bisschen was dazu. Ich führe mal gerade so ein bisschen in die Region ein.
Ja,
also wir waren ja im Roussillon und das Roussillon ist sozusagen der letzte Teil von Frankreich, bevor es sozusagen an den Pyrenäen vorbei oder durch die Pyrenäen nach Spanien geht.
Mhm.
Und zwar auf der Seite des Mittelmeers. Das Ganze geht natürlich auch noch auf der Seite des Atlantiks. Aber auf der Seite des Mittelmeers ist es eben das sogenannte Roussillon mit der Hauptstadt Perpignan. Und das Spannende sozusagen für den Weinbau ist, dass das von 3 Gebirgszügen geprägt ist, das Ganze. Also im Prinzip ist die Weinlandschaft auch wie so ein Riesenamphitheater. Ja?
Mhm.
Also du hast halt Richtung Spanien hast du die Albert, nennt sich dieser Teil der Pyrenäen. Und dahinter hast du das Canigou und dann hast du noch das Corbière. Corbière kennt man auch, weil es eben auch ein Weinbaugebiet ist. Also eins, das auch so heißt. Und im Prinzip gehen die Weinberge da im Roussillon und im benachbarten Languedoc auch quasi vom Mittelmeer aus, also von, ich sag mal, 10, 20 Meter Höhe bis zu 600 Meter hoch. Ne? Und ja, insgesamt gibt's so 40.000 Hektar Rebfläche. Insgesamt ist das ein ziemlich gleichmäßiges mediterranes Klima, aber alle 100 Meter wird's ja zumindest ein Grad kälter. Ne? Ne? Und dann hast du halt das da oben schon 6 Grad kälter, was ja für den Weinbau schon erheblich ist.
Ja. Was ich ja ganz spannend fand, ist, dass die zwar diese 40.000 Hektar Rebfläche haben, aber theoretisch Platz für 100.000 Hektar hätten. Oder ja, irgendwie sowas, das aber nicht anbauen dürfen, weil es irgendwann mal so eine Flächenstilllegungsaktion unter Zuhilfenahme von EU-Geldern gegeben hat, wo sie dann Geld genommen haben und versprechen mussten, dass sie keinen Wein mehr anbauen. Was ich angesichts der Weine, die wir da getrunken haben, die ich da kennengelernt habe, angesichts dieser Weine finde ich das einen absoluten Skandal, dass davon nicht mehr angebaut werden darf.
Von diesem Ja, also die Sache ist halt die, dass das Languedoc und das Roussillon, nehmen wir es mal so zusammen, vor wenigen Jahrzehnten noch 300.000 Hektar mehr oder 200.000 Hektar mehr Fläche hatten.
200.000 sogar.
Ja, so um die 500.000 Hektar hatten die mal. Und jetzt haben sie noch 300.000 Hektar. So. Und das war halt, und da ist halt im Prinzip nur Fasswein, also Bulkwein, erzeugt worden, der eben für wirklich sehr kleines Geld vertickt wurde, und diese ganze Region hatte überhaupt keinen Ruf für Weine, außer diese kleinen Orte direkt an der Küste, Banyuls, wo wir gleich auch noch drüber sprechen, Mory, Rivesaltes, also diese Süßwein-Appellationen, ja. Die waren bekannt, aber alles andere, also für gute und hochwertige Weine und alles andere war eigentlich sozusagen wirklich billig Wein. Und um von diesem Image runterzukommen,
haben sie einfach gesagt, wir machen gar keinen Wein mehr oder was?
Manche haben sozusagen gesagt, wir verkleinern uns und wir drosseln auch die Produktion und wir machen Qualitätswein. Mhm. Und also es ist komplex. Letztlich ist ja die Weinwelt dann in dieser Zeit auch größer geworden. Es hat zunehmend mehr Weinbaugebiete gegeben, die eben auch günstige Weine gemacht haben. Mhm. Und es gab halt einen Preisverfall für billige Weine.
Okay.
Ja, sodass das heißt, dann
die waren am Ende waren die froh, dass die EU ihnen 350 Euro pro Hektar gegeben hat.
Ja, manche schon, andere haben, also die Franzosen, wenn die sich mal aufregen, dann würden die auch gerne mal handgreiflich, ne, und zünden auch was an, und das haben die da auch gemacht. Also es gab genügend Weinbauern, die da was angezündet haben.
Okay.
Und also das ist nicht alles glimpflich vonstatten gelaufen, diese massiven Veränderungen. Mhm. Aber mit diesen massiven Veränderungen kamen dann auch die ersten Winzer sozusagen, die angefangen haben, wirklich Qualitätswein zu erzeugen. Und einer der ersten im Roussillon war eben Gérard Gobi, das ist so der Übervater aller Leute, von denen wir jetzt auch Wein probieren eigentlich, der sich eben in Calce niedergelassen hat. Das ist so einer der Orte im Roussillon, wo eben die Domaine de l'Horizon und auch Matassa eben Weinberge haben.
Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, wir sagen immer Calce, und alle, mit denen wir geredet haben, haben gesagt Calz. Ja. Und ich weiß immer gar nicht, was richtig ist.
Das stimmt. Ja, Calz ist richtig natürlich. Ja, okay. Ja, Calz. Genau. Und da sind dann nach und nach sind dann halt Leute dazugekommen. Michael fragt gerade aus dem Chat, ob Roussillon und Languedoc zusammengehören. Also im Prinzip, also eigentlich nein, weil sich das schon voneinander unterscheidet auch. Weil sozusagen eben das Roussillon innerhalb dieses Beckens der verschiedenen Mittelgebirge liegt und das Languedoc sozusagen daneben. Mhm. Aber sie werden halt häufig zusammen genannt, weil es schon so ineinander übergehende Geschichten sind. Ne?
Vermarktung.
Und das Interessante sozusagen für den Weinbau ist eben dadurch, dass es diese drei Gebirge gibt, die sich natürlich immer gegenseitig beeinflusst haben, dass die halt im Laufe der Millionen Jahre eben total viele verschiedene Gesteinsformationen durcheinander gewirbelt haben, sozusagen, also geschoben haben. Ne? Mhm. Und insofern hast du wirklich total viele unterschiedliche Böden. Ja. Also es geht von sandigen Böden an der Küstenregion über so rote, eisenhaltige Kalkböden hin Richtung schwarze Schieferböden. Dann gibt's Granit und Gneis. Also es gibt eigentlich so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst, gibt's eben in diesem Gebiet. Und teilweise eben auch so, ich sag mal, du hast hier ein Weinberg mit Schiefer und 200 Meter weiter kommt dann der Kalk hoch, ja. Mhm. So ein bisschen so, ne? Genau. Und ja, das ist Naturwein, ne? Also das ist, man sieht es direkt, also es ist ein Wein, der sehr wenig Intervention sozusagen durchlaufen hat. Mhm. Der Weinmacher ist Tom Lubbe. Und Tom Lubbe kommt aus Südafrika, ne?
Und es gibt sehr viele Fotos. Also ich muss sagen, Matassa ist halt wirklich so, dass ich bewundere diese Weine. Ich finde die von vorne, ich finde keinen Wein von dem schlecht. Obwohl die wirklich sehr, sehr extrem sind. Und im Chat, wo ist es hier? Michael schreibt doch schon, mit den Gerbstoffen kann der Holgi doch nicht schmecken. Doch kann ich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie, ich verehre diese Weine quasi religiös. Und es gibt sehr, sehr viele Fotos, die meine Frau gemacht hat, die war mit. Und es gibt sehr, sehr viele Fotos davon, wie ich Tom Lübber, also den Winzer, der diese Weine herstellt, als ich ihn besucht habe, anfanboye, als würde irgendwie, keine Ahnung, Prinzessin Lea vor mir stehen und mir Wein einschenken. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Diese Fotos werden natürlich nie öffentlich werden, aber vertraut mir, es ist sehr amüsant, da zu gucken.
Ja, ja.
Ach. Guter Typ darüber hinaus.
Das ist ein guter, also ich meine, das ist ja auch ein gut aussehender Typ mit Charme und mit, aber eben auch mit Ausstrahlung.
Ja, irgendwer im Bus hat gesagt Menschenfänger.
Ja. Menschenfänger, ja, genau. Und wobei es eben auch, der kann gute und schlechte Tage haben, habe ich auch gehört.
Das merkst du ihm aber auch an. Also das ist so oft wie der Fuck sagt, möchte ich nicht, dass er mein Chef ist und ich mache irgendwas kaputt oder sowas. Also ich glaube, dann schreit er dich so lange an, bis du weinst.
Mhm. Irgendwie so, ja. Der hat schon in Südafrika Wein gemacht und auch ein bisschen in Neuseeland zwischendrin. Mhm. Und dann ist er 2000 rum irgendwie, nee, davor schon, glaube ich, ein bisschen davor schon, eben mal ins Roussillon gegangen zum Gérard Gouby, den ich erwähnt habe, also diesen Übervater da aus dieser Ecke für biologisch erzeugte trockene Weine. Und hat dann auch mal sich in die Schwester von Gérard Gouby verliebt und sich mit ihr verheiratet und ist dann da halt geblieben und hat dann so ab 2001 eben eigene Parzellen da in Cals gekauft. Und das ist ja da, also der große Vorteil eben in Cals, zudem vor allen Dingen damals noch, das war spottbillig, weil es ja praktisch niemand kannte und eben sich auch kaum noch jemand angesiedelt hatte. Und zwar und vor allen Dingen spottbillig für alte Reben. Also, ne, du kaufst halt Weinberge, wo du irgendwie 50, 60, 100 Jahre alte Reben stehen hast und bezahlst da vergleichsweise halt ein paar Euro für. Ne? Mhm. Also das ist jetzt natürlich auch in den letzten Jahren gestiegen und die besten Parzellen sind jetzt auch weitestgehend vergeben, aber es gibt immer trotzdem mal wieder welche. Und der Tom Lube war aber eben dann auch einer der ersten, die sich da engagiert haben und hat dann eben da ein bisschen was an Parzellen zusammengekauft und arbeitet eben biologisch mit so teilweise auch biodynamischen Geschichten da drin und hat letztlich mit, also immer mit biologisch erzeugten, aber mit vergleichsweise klassischen Roussillon-Weinen angefangen, so in den ersten Jahren und ist dann in seiner Machart irgendwie immer auch ein Stückchen extremer, also Richtung Naturwein geworden, Richtung trübe Weine eben auch, gar nichts mehr reintun, mittlerweile eben auch gar keinen Schwefel mehr. Und das Interessante ist eben auch, das sagt er, dass sich sozusagen seine Arbeit im Weinberg auf die Weine so ausgewirkt hat, dass die mittlerweile eben so niedrig im Alkohol sind, und der hier hat ja 10%, dass sie eben auch nicht mehr als Qualitätswein des Roussillons anerkannt werden, weil es gibt ja in den Gesetzgebungen tatsächlich auch Mindestalkoholgehalte, ne?
Ja.
Und und die liegen ja jetzt bei ihm alle so irgendwie zwischen 10 und 11%. Und ich sag mal, neben den klassischen Weinen macht er eben mittlerweile auch so, halt so ganz verrückte Cuvées. Also ich hatte irgendwie vorgestern den Brutal Rouge. Das ist halt Syrah, Syrah mit Muskat.
Okay. Also,
roter Syrah, ja, dunkelroter Syrah mit weißem Aromamuskat. Und das ist so wow. Ein abgefahren geiler Wein. Ja, also
Wo findest du das? Weil das ist ja nur, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie bei dem Händler, wo wir jetzt bestellt haben, bei Alles Wein oder so finden, diese Cuvées.
Normalerweise schon, weil der das ja auch importiert. Ja,
also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Sonderabfüllung, wo er eine 100
Flaschen hat? Nee. Das ist einer seiner typischen Weine mittlerweile. Mhm. Und genau. Und hier bei diesem Wein haben wir eben Cumin de Lola Blanc. Das ist sozusagen der Einstieg in das Ganze preislich. Das ist eine Cuvée aus auch mit Muskat und Macabeo. Macabeo ist so eine der typischen südfranzösischen und spanischen Rebsorten. Ne? In Spanien heißt es dann Macabeo oder eben Viura in der Rioja. Also in der Rioja werden mit der Rebsorte auch Weißweine gemacht. Und im Penedès, also bei Barcelona, ist es eine der drei typischen Rebsorten für Cava. Mhm. Ja, und hier eben im Roussillon eben auch eine klassische weiße Rebsorte. Und man merkt schon irgendwie, finde ich, dass dieser Muskat halt mit drin ist.
Ja,
mit,
ja.
Also diese typischen Aromen, die irgendwo tatsächlich so zwischen Muskat, Rosen und Litschi liegen. Mhm. Ja, und es kommt ja schon ganz viel aus dem Chat. Also Mürbe Apfel finde ich auch, ne? Pinatencreme finde ich echt eine interessante Assoziation, ne?
Aber ich absolut, auch, passt absolut, ne? Pinatencreme passt absolut.
Ja.
Also das ist.
Ich finde ja auch, ich finde Hopfen, also Aroma-Hopfen finde es nicht total. Das könnte in einem gewissen Maße auch, also da ist noch was anderes drin.
Das könnte aber ein IPA könnte sein,
eine,
ja.
Ja, ne? Das könnte stimmt, sowas sein, ne? Ja. Und es ist ja fast so ein bisschen dope-artig auch so. Ja. So ein, ne?
Ja. Was ich an ihm ja auch wirklich interessant fand, ist, was er mit den Böden da macht, weil es ist halt mittlerweile extrem trocken da unten. Mhm. Der hat ja erzählt, was war das, dass er der gesamte Boden nur 1% Humus hätte. War das in Prozent? Doch, in Prozent haben wir geredet, ne?
Ja.
Nur 1% Humus hätte und die bringen halt jede Menge neuen Humus aus und pflanzen irgendwelche, wie heißen die Dinger? Irgendwelche Kräuter und irgendwelchen Scheiß, der dann da wächst und auch liegen bleibt und verrotten darf und sowas. Und dass sie es geschafft haben, den Humusanteil auf 4% zu erhöhen. Das finde ich eigentlich auch extrem, extrem interessant, weil eben dadurch der Boden mehr als doppelt so viel Wasser speichern kann, wie die einfachen Böden, die da so unterwegs sind. Also da musst du auch erstmal drauf kommen. Also dass du sagst so, nee, ich bewässere jetzt nicht großflächig oder sowas oder stell hier andere Trauben hin, die Trockenheit besser abkönnen, sondern ich guck mal, dass ich den Boden wieder in Ordnung bringe. Und damit scheint er ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch Trendsetter da unten zu sein. Also die anderen angesteckt zu haben, die anderen Winzer, die da unten sind.
Ja,
das finde ich schon tot. Also es ist sowas bewundere ich dann halt auch, ne, dass jemand hingeht und sagt, ich habe halt Bock, Wein zu machen. Und ich habe halt Bock, den Wein hier zu machen. Und ich sehe aber nicht ein, nur mit dem zu arbeiten, was ich hier vorfinde, sondern ich verändere die Landschaft jetzt dahingehend, dass ich das machen kann, was ich machen will. Das finde ich wirklich total faszinierend.
Ja, und das ist tatsächlich dann auch mit einem...
Oh, im Chat hat jemand versehentlich nicht den Ola Blanc bekommen, sondern eine Flasche Cuvée Marguerite. Ich gratuliere. Ja. Grandioses Zeug. Also Cuvée Marguerite ist völlig geil.
So. Ja, mal probieren. Ich hatte jetzt nur die Nase im Glas.
Ach, oh ja, der war richtig. Jetzt weiß ich auch. Jetzt weiß ich, was Michael meint. Ja, vielleicht ist das. Ui, das ist viel. Der ist pelzig. Huiuiui.
Ja, das ist schon pelzig. Oh, genau.
Alter. Aber der Geschmack, meine Fresse.
Ne?
Dadurch, dass er so wenig Alkohol hat.
Ja.
Wird er so saftig, also so traubensaftig irgendwie und also du kannst du speichelst ja wie blöde von dem Zeug.
Ja, genau, weil es halt auch salzig ist, ne?
Ja.
Das ist salzig, das hat ja echt auch, das hat ja auch eine ordentliche Säure, muss man sagen. Und das ist ja, es ist ja schon verrückt irgendwie. Also man sitzt irgendwie im Roussillon, also am Mittelmeer, ja. Mhm. Also schon in einer recht warmen Ecke Frankreichs und dann ist da jemand, der solche Weine macht.
Willst du eigentlich so irgendwas Öliges erwarten, ja.
Ja, und so wurde das ja auch früher auch gemacht. Also das, die Weine waren früher schwer, ne? Mhm. Und jetzt ist er halt da hingekommen und macht die irgendwie so leicht, ja.
Also ich gebe zu, die Gerbstoffe tun mir wirklich weh, aber der Geruch entschädigt für alles, finde ich. Also das ist auch das, was mich am Matassa am meisten beeindruckt hat zuerst. Diese unfassbare Nase, die er hat.
Ja.
Und die der auch durchgehend hat. Und also Cuvée Marguerite hat auch noch so eine eine Orangenzeste mit drin. So ganz unterschwellig. Also völlig geil. Muss ich mir unbedingt mal wieder was bestellen. Scheiße, Mann, er ist immer so teuer. Andererseits, ja, nächstes Jahr ist das Geld noch weniger wert, dann kann man es auch jetzt versaufen. Oder ist das eine Milchmädchenrechnung?
Möglicherweise. Ja. Ja, also das ist im Prinzip, ist es schon sozusagen Naturwein par excellence.
Ja.
So wenig wie möglich rausgenommen, so wenig wie möglich reingegeben. Und natürlich mit ein bisschen Schalen vergoren, das sieht man ja auch in der Farbe. Mhm. Sonst hätte er ja auch nicht den hohen Anteil an Tannin, also sprich eine Maischegärung gemacht, teilweise. Und trotzdem immer noch so viel Säure, weil Maischegärung immer auch ein bisschen Säure wegnimmt.
Ah, okay.
Und nicht geschwefelt zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Und das Ganze dann eben im Beton vergoren oder Zement eben vergoren und ausgebaut. Und das war's. Sehr einfach eigentlich im Keller. Und er sagt ja auch, er hat in den Keller irgendwie die letzten 10 Jahre auch nichts mehr investiert.
Ja.
Muss man auch nicht, weil das ist alles irgendwie ein bisschen Handwerk, aber keine Technik.
Läuft
und,
ja.
Er investiert halt die ganze Zeit in die Weinberge.
Ne? Ja, in den Boden. Ja. Ja. Was ich auch total spannend fand, ist das, also dann meinte er, und ach übrigens, und hier das Weingut, also der Hof, wo er ist, steht exakt auf den Grundmauern einer römischen Villa. Ich auch dann so, ja. Was bitte ist das hier für ein perfekter Ort?
Ja. Ja.
Danach waren wir dann oben in dem Weinberg zum Mittagessen. Das war dann noch perfekter. Ja, aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht Weihnachten erzählen können.
Meinst du, kriegen wir hin die Weine?
Ja, ich glaube, das könnten wir hinkriegen.
Okay.
Ja. Das wird dann eine vergleichsweise teure Weihnachtssendung, aber es ist halt Weihnachten und unser Jubiläum. Dann haben wir ja 10 Jahre
genau.
Drin Flaschen.
Das wird eine scheißteure Sendung, fürchte ich, aber gut.
Genau, also was wir an dem Tag her noch gemacht haben, wir waren bei Rock des Anges, das müssen wir auch irgendwann mal machen als Sendung.
Die Rotweinflecken auf meinem teuren Leinenhemd sind wieder rausgegangen.
Ah, super.
Ja, Schwein gehabt. Danke, Dr. Beckmann, muss man da sagen.
Ah, ja. Genau, also wir waren irgendwie morgens bei Rock des Anges und sind dann mittags eben zur Domaine de l'Horizon rüber.
Heißt das, wir trinken jetzt die nächste Flasche?
Ja, ich würde sagen, wir machen Mai Mutagna auf.
Mutante, nee, das ist das beste Restaurant.
Genau, und Domaine de l'Horizon ist sozusagen das Weingut, an dem der Joachim Christ wesentlich beteiligt ist, mit dem wir auch da unten unterwegs waren und der eben auch diesen Weinhandel Alles Wein hat. Und wer mehr zu Joachim Christ wissen möchte, dem empfehle ich einfach mal die Kollegen Terroir und Adiletten.
Ja.
Ein auch sehr schöner Weinpodcast. Und die beiden haben den Joachim eben von ein paar Monaten interviewt. Und das finde ich auch eine sehr interessante Sendung, weil Joachim einfach sehr viel zu erzählen hat.
Sagen, keine Ahnung, was sie da geredet haben, aber man will Joachim zuhören.
Ja, genau.
Das ist echt praktisch. Den kannst du irgendwo hinsetzen, stellst ihm ein Glas hin, sagst, sag mal, wie war das damals, 1977? Und dann fängt der an und hört irgendwann 2012 auf. Er ist super. Er ist wirklich großer. Schöner Urlaub war das. Ja.
Also Joachim, ein Mensch aus dem Saarland, eine Kochlehre gemacht, weil die Eltern auch ein Restaurant hatten. Und der ist halt nach Frankreich, um die Kochlehre zu machen. Hat da dann eben auch, gut, im Saarland können eh viele ein bisschen Französisch, aber da hat er dann richtig Französisch gelernt. Und ist dann wieder zurück ins Saarland und dann kam aber kurze Zeit später sein Onkel irgendwie aus Altwarmbüchen bei Hannover und hat gesagt, kannst du nicht meinen Laden übernehmen? Der hat so Regalbau, also Regalbau für Großunternehmen hat er halt gehabt und dann ist er halt nach Altwarmbüchen und hat diesen Laden übernommen und beliefert halt größere Unternehmen mit Stahlregalen und genau, Hochregale, vielen Dank an den Chat. Und ja, hat dann parallel eben diesen Weinhandel aufgebaut, alles Wein. Und
verkauft die geilsten Gläser, die es überhaupt nur gibt und die leider auch die teuersten Gläser sind, die es überhaupt nur gibt, die aber, das habe ich extra für euch getestet, wenn man sie kaputt macht, noch geiler klingen als die bisher teuersten Gläser, die ich hatte. Also, ja.
Ja, genau. Ja, und dann war es so, also ich meine, der ist extrem gut vernetzt, ja, in die ganze Restaurantszene auch und hat da viele Freunde und einer seiner Freunde ist eben Thomas Teibert. Der Thomas Teibert ist jemand, der aus dem Süden Deutschlands kommt und sich eben schon in seiner frühen Jugend, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, Wein zu trinken, aber in seiner frühen Jugend angefangen hat, sich mit den wesentlichen Weinen auseinanderzusetzen.
Ja.
Und wahrscheinlich auch einer der besten Verkoster ist, die so in Europa rumlaufen. Und der hat eine Fassbinderlehre erstmal gemacht.
Also ach,
der ist
komm.
Ausgebildeter Fassmacher.
Geil.
Und hat dann noch eine Winzerlehre gemacht und ist dann in Saint-Emilion, also Bordeaux, Saint-Emilion hat da gearbeitet. Und dann ist er nach Südtirol, der war dann bei Manincor eine ganze Zeit und hat dort eben die Weine gemacht. Und hat dann eben auch den Gobi kennengelernt im Roussillon und hat 2005 den Joachim gefragt, ob er nicht, ob sie nicht zusammen Weingut gründen wollen würden in Kals. Und das haben die dann gemacht.
Klingt so. Klingt so, ne? Simpel. Ja, und das haben die dann gemacht. Ne? Dann hat er gefragt, und dann haben wir das halt gemacht. Ich würde mir in die Hose scheißen, wenn jemand, wenn du kommst, dann würdest du, ja, komm, Holger, lass uns mal Weingut gründen. Du erinnerst dich an die Schnapsbrennerei-Idee vor 20 Jahren oder wann das mal war.
Ja, genau.
Ne? Wo wir schon Angst hatten und darum jetzt keine Schnapsbrennerei haben.
Ja. So ist es. Ja. Ja, das haben die dann gemacht und die haben natürlich viel Lehrgeld bezahlt auch und das war dann auch alles nicht so einfach. Das war ja schon so, dass der einer der ersten Jahrgänge 2008 eine legendäre Geschichte im Weingut. Sie hatten den Rotwein gefüllt in einer sehr guten Qualität und dann haben die Flaschen verschickt und dann hat der sich sozusagen auf der Reise verschlossen und ist reduktiv geworden. Das heißt, er hat so viel Zündholz und Schwefel plötzlich, obwohl da gar nicht viel Schwefel drin war, aber diese Reduktion kann sowas eben erzeugen, gehabt, dass der nicht mehr verkäuflich war, so dass die praktisch den
auch nie wieder
den zweiten Jahrgang oder so praktisch komplett wieder zurücknehmen mussten und das auch getan haben und den dann quasi 10 Jahre später es wieder verkauft haben, das aber allerdings dann mit einem großen Erfolg, weil dann war die Reduktion weg und es war wirklich ein großartiger Wein.
Ja.
Und ja, aber solche Sachen passieren und was im Roussillon eben auch passiert, ist natürlich, also das ist im Prinzip schon gemäßigtes Klima, aber trotzdem kann es da eben Starkregen geben, es kann auch mal Hagel geben und wie es in diesem Sommer eben passiert ist und das haben wir ja auch abgefahren, es kann eben brennen.
Ja.
Und da sind schon, also dem also die beiden haben ja, die beiden Weingüter haben die Weinberge teilweise direkt nebeneinander und ich glaube, Domaine de l'Horizon ist so ein halber Hektar abgebrannt, aber bei Matassa waren es, glaube ich, schon 2 oder 3 Hektar, die da eben in diesem Tal abgebrannt sind. Genau. Und der Thomas Halbert hat sich jetzt aus dem Weingut so ein bisschen zurückgezogen. Was er eben auch macht, ist, dass er irgendwie europaweit das Exklusivrecht hat, die begehrten Stockinger Fässer aus Österreich zu vertreiben. Wie gesagt, er kennt sich eben mit Fassmachen sehr gut aus und hat sehr früh auf die Stockinger Fässer gesetzt, die dann total en vogue geworden sind, irgendwie von Österreich bis Portugal. Also sehr, sehr begehrt und die kommen gar nicht nach mit der Produktion und er vertreibt die halt exklusiv. So, ne? Und das macht er
Gelddruckmaschine.
Eben, ja, so ein bisschen. Ne? Macht er dann eben auch mit so ein bisschen Beratung mit dabei, sodass sozusagen die jüngeren Weine eben die Emma Maltas macht. Die Emma steht auch auf dem Etikett drauf, ne? Unten rechts in der Ecke. Emma, die hat das gezeigt, glaube ich. Genau. Und die Emma Maltas, die hat halt sozusagen war Assistenzwinzerin, Weinmacherin und hat das jetzt vor ein paar Jahren übernommen, vor 3 Jahren, glaube ich, so etwas. Und genau, die saß ja auch beim Mittagessen am Tisch. Ne? Und der Mai Montagna ist jetzt auch so der Einstiegswein, also Es gibt im Prinzip auch so ein bisschen drei Ebenen bei den Weinen. Die Weine sind ja alle nicht günstig, was aber eben auch daran liegt, dass wir im Roussillon von Erträgen reden, die irgendwo zwischen 15 und 25 Hektoliter liegen. Um das so ein bisschen einzuordnen, die Bordeaux-Weine, ich sag mal Grand Cru aus Bordeaux, die liegen eigentlich eher so bei 50 Hektoliter, ja. Also die machen einfach mal locker mehr als doppelt so viel aus einem Rebstock. Ja, und verkaufen es nochmal teurer. Ja, große Gewächse aus Deutschland, das liegt auch so um die 40, 50 Hektar. Aha. Und vernünftige Weine anderswo werden eben auch gerne mit 70 Hektoliter pro Hektar gemacht. Ja. Und also insofern ist 15 bis 25 und dann hast du ja in der Ecke im Wesentlichen auch so kleine alte Rebstöcke, die alle von Hand auch gelesen werden müssen und bearbeitet werden müssen. Ja, also es ist ein sehr großer Aufwand, der eben den Preis entsprechend mehr als rechtfertigt, würde ich sagen. Ne? Ja. Und der Mai Montagna,
also extrem günstig, hier kostet 16 Euro, ne? Nee, 17,50.
Ist dann vergleichsweise günstig, ne? Das, ich sag mal, die normalen Lorisons, die liegen dann irgendwie beim Doppelten.
Ja, eben.
Aber das ist dann auch nochmal eine andere Idee. Also hier ist ja die Idee, so ein bisschen wirklich einen frischen Wein zu bringen. Also es lohnt sich, den schon zu karaffieren eben oder den früh aufzumachen, weil er eben auch noch sehr jung ist, jetzt mit dem 21er Jahrgang. Aber im Prinzip soll das schon so ein bisschen Beaujolais-Style sein.
Ah, okay.
Es wird auch so ein bisschen mit Maceration Carbonique gearbeitet, also so ein bisschen wie im Beaujolais, also dass die Trauben sozusagen schon in der Traube selber, man nennt das interzelluläre Gärung, schon mal in der Traube selber anfangen zu gären. Und dann nachher sozusagen erst so ein bisschen mit der Maische dazugären, so dass man versucht, so ein bisschen weniger Gerbstoff zu haben und dafür von vornherein mehr Frucht.
Wie machen die das, dass die in der Traube schon anfangen zu gären?
Ja, also klassischerweise werden die Trauben gerebelt, also gequetscht,
ja. Ja,
und kommen dann eben in den Bottich. Mhm. Und dann geht's natürlich sehr schnell, dass die Hefen sozusagen die Gärung einleiten, weil ja dann der Saft, die wollen ja Zucker. Und bei dieser Maceration Carbonique werden die Trauben eben nicht gequetscht, sondern die werden einfach sozusagen in das Fass reingelegt und es kommt im Zweifelsfall auch so ein bisschen CO2 oben drauf, der das so ein bisschen abdeckt, wird auch ein bisschen kühler gehalten und dann fängt tatsächlich, fangen die Trauben in sich an zu arbeiten. Ja, also die kriegen ja keinen Saft mehr die Stiele und Stängel.
Ach so, du meinst,
kommt kein Saft mehr aus der Pflanze.
Kommt kein Wasser mehr hoch,
ne?
So meinst du.
Genau, es kommt kein Wasser mehr hoch. Und so. Also das heißt, die sind sozusagen von ihrem Wasser abgeschnitten, da passiert nichts mehr und dann fangen die an, in sich schon zu arbeiten, sozusagen, ne? Und dann gibt's in diesen Bottichen sozusagen immer auch ein bisschen was Angequetschtes und das sorgt dann dafür, dass irgendwann sozusagen diese ganze Gärung dann seinen Lauf nimmt.
Okay. Ja?
Und dann platzen die auch irgendwann auf. Und dann
dann geht's normal.
Geht's normal weiter.
Okay, verstehe.
Ja, ja. Genau.
Der riecht wie was wir schon mal hatten. Und der riecht wie was Rotes, was wir schon mal hatten und was auch aus der Region kommt. Würde ich jetzt so ganz spontan. Schön süß. Also nicht so sauerkirschig oder sowas, sondern.
Nee, ist schon sehr süßkirschig, ne?
Eher saure Brombeere, also so eine süße, also süße Kirsche,
Ich frage aus dem Chat, ob das nicht ganz trocken ist oder mehr Frucht ist. Das ist schon mehr Frucht, also das wird schon durchgegoren.
Kirschmarmelade schreibt auch wie immer.
Ah, Kirschmarmelade. Ja, das ist, ja.
Beste Anmerkung zu diesem Wein, hat wer eine Bratwurst? Oder? Da eine Bratwurst bei? Schon
gut. Ach ja, Bratwurst. Oh.
Shit, keine Bratwurst, ne? Nicht mal eingefroren.
Hm.
Mein Gott, diese eine Blutwurst. Hast du diese Blutwurst, als wir oben beim
Guido
hieß er,
Hube.
Ne? Ja. Diese eine Blutwurst, also die am Stück, nicht die in Scheiben, sondern die am Stück. Das war
ja, das war der Hammer.
Unglaublich. Ja. Warum können wir sowas nicht?
Ja, doch, gibt's ja schon auch.
Aber in
so
dem?
Ab und an in Köln oder so. Gibt's, glaube ich, noch Metzger, die solche Blutwurst machen. Aber das war schon super. Das war schon echt eine gute Blutwurst. Ja.
Gemessen am Matassa ist er sehr weich.
Bitte?
Gemessen am Matassa ist er sehr weich. Mhm.
Ah oh ja, das ist schon schön.
Es steht jetzt seit heute Mittag offen bei mir, allerdings im Kühlschrank.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, wenn er den ganzen Tag, also wenn er noch einen Tag steht, dann gehen die Gerbstoffe ein bisschen raus.
Ja, also ich habe den gestern Abend aufgemacht. Mhm. Also da ist noch was, aber das ist auch nicht mehr viel.
Mhm. Ja. Bei mir ist noch ziemlich viel.
Also. Okay, ja, ich hatte ja gesagt, man sollte das am Abend vorher aufmachen.
Ja, mhm. Habe ich heute Morgen gesehen.
Ja. Ja. Ja, wir hatten ja was aus dem Languedoc, aber ich habe ja einfach, also ich weiß auch, wie es aussieht, ich weiß auch eigentlich, wie es heißt, aber ich komme nicht drauf,
weil
es einfach, ne, du
und
weißt
Gobi
schon.
Gobi war es nämlich nicht, sondern.
Nee, andere. Das war hier unser alter,
genau,
unser alter Freund,
wo wir irgendwann mal auch außerhalb dieser Sendung schon sehr viele Flaschen von gekauft hatten, weil der so günstig war damals.
Ja, wo es diese Sendung überhaupt noch nicht gab, ne?
Also, ich glaube ja, und da gab es irgendwie, das war halt irgendwie, ich glaube, da hat die Flasche irgendwie 6 Euro gekostet, wenn überhaupt. Und da habe ich mir irgendwie das, ich glaube, 18 oder so gekauft, ich weiß gar nicht. Und das war, ich weiß auch, wie es aussieht und naja, kommt noch.
Es ist manchmal schön. Aber vielleicht meint ihr auch Flo Busch. Also wir hatten ja Flo Busch. Was hatten wir von Flo Busch?
Weiß nicht, von Flo Busch.
Mhm. Das ist ja auch bei uns allen, glaube ich, so ziemlich gut angekommen. Und wir hatten da, und da war ja auch Carignan sozusagen ein Hauptanteil. Hier ist Carignan eher der kleinere Anteil, glaube ich. Wir hatten diesen Heureux qui cam und Point du Jour.
Das ist auch lange her, ne?
Ja, das ist ziemlich genau ein Jahr her.
Okay, ja. das klang jetzt genau. So, als wäre es länger. Ja, okay.
Ja, und ich glaube, wahrscheinlich war es der Heureux qui cam. Das war der auch der eher saftigere Wein von den beiden. Also der frischere, der jüngere Wein von den beiden. Also das, genau, das war auch eine schöne Sendung.
Aber wie hieß denn damals dieser Rotwein? Ey, jetzt will ich das aber wissen. Wie kommt man denn da hin? Wie komme ich da
hin? Du musst einfach nur eben bei Pinard de Picard gucken. Und
Pinard war es, genau.
Auf Languedoc und dann...
Languedoc. Ja. Gut. Erzähl weiter, ich guck dann, ja, ich rufe dann den Namen rein. Hui, hui.
Pierre Clavel.
Clavel!
Jetzt habe ich es wieder. Clavel.
Genau. Ja, daran erinnert er mich sehr stark.
Ja, ja, okay.
Sehr, sehr stark. Auch so ein bisschen sowas Frisches, was Kühles, irgendwie so ein bisschen so eine Brise vom Meer her oder so.
Ja, genau. Also jedenfalls ein sehr schönes Fleckchen Erde. Man hat halt irgendwie die ganze Zeit diese verschiedenen Gebirge im Hintergrund. Und das ist jetzt schon relativ hoch gelegen. Also ich glaube, das liegt schon so auf 350, 400 Meter. Und liegt aber eben schon im Landesinneren. Also von da aus sieht man halt, von Kals aus siehst du halt schon lange das Meer nicht mehr. Also man fährt schon so 40 Minuten von Perpignan aus oder vom Meer aus so in die Berge rein, um dann eben in diese Ecke zu kommen. Ne? Also genau. Und wenn wir vielleicht...
Das war übrigens von Clavel, war es übrigens Le Mas.
Le Mas.
Le Mas kostet mittlerweile 11,50 €. Also ist lange her, dass wir den getrunken haben.
Ja, das ist lange her. genau, und wenn wir vielleicht zum dritten Wein übergehen.
Meine Güte, heute saufen wir aber schnell.
Also, ja, wir können ja gleich nochmal zurück.
So ja. Ich weiß nicht, Nee, das ist der Matassa, jetzt habe ich den Überblick verloren.
Genau.
Ich mal Licht anmachen vielleicht.
Das ist Bruno de Chêne, also wir haben ja sehr, sehr viele Etiketten diesmal dabei, ne? Also. Das ist schon ganz witzig. Das ist jetzt nicht unbedingt so der also das Etikett ist, glaube ich, nicht unbedingt der Kassenschlager. Das,
Ich finde es nett. Also ich finde es
auch nett. Aber
also auch, weil wir wieder gesessen haben bei Duchenne, habe ich auch gedacht, ach, das sind aber schöne Etiketten. Was vielleicht auch daran lag, dass das der Tag war, wo ich gefahren bin und praktisch nichts getrunken habe. Da muss ich mich dann an die Etiketten halten. Ja. La Luna.
La Luna, genau. Bruno Duchesne haben wir ja nicht mehr angetroffen, weil der irgendwie weg musste. Wir haben dann seinen mehr oder weniger zahnlosen Assistenten irgendwie im Keller getroffen, mit dem wir dann ein bisschen Fässer durchprobiert haben. Was aber eben schön war da, also Banyuls ist eben einer dieser Orte dort, die eben direkt am Meer liegen. Mhm. Und der Nachbarort ist Collioure, auch sehr bekannt. Also Collioure ist vor allen Dingen bekannt dafür, dass dort früher, also ich sag mal Ende 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert eben sehr, sehr viele Künstler abgestiegen sind, da ihre Sommer verbracht haben. Also alles so um Picasso herum, aber auch schon teilweise so Impressionisten. Und es gibt auch tatsächlich noch Cafés, in denen die sozusagen ihre Zeichnungen an die Wand gemalt haben. Ja.
Statt zu bezahlen.
Ja, genau. Und das ist jetzt schön hinter Glas. Und das ist aber dann auch im Sommer eben brutal voll, weil da ziehen sich dann die ganzen Karawanen durch. Also das haben wir genau sozusagen umgangen, weil ja die Ferien so ein bisschen bis Anfang Mitte September gehen. Und dann ist es da einfach auch knallevoll. Dann brauchst du halt.
Das heißt, da will man dann auch nicht sein.
Ja, du musst halt nicht unbedingt in diese Küstenorte, ne? Also in diese Küstenorte jetzt, ja. Ne? Also es gibt genügend schöne Ecken da. Doch, da, also wenn du die Hitze aushältst, dann willst du da auch sein. Das ist schon sehr schön auch.
Ja, also aber es ist natürlich die ganze Gegend landschaftlich, also es ist einer der landschaftlich schönsten Flecken gewesen, an denen ich je war in Europa. Also es ist wirklich, ich fand das total absolut hinreißend da, so alles. Ja. Ich habe ja sowieso so eine Schwäche, obwohl ich ja so selten nach Frankreich komme, ich habe ja so eine ungeheure Schwäche für kleine französische Orte und das Café du Midi am Marktplatz, weißt du, so diese, ja. das zeckt mich ja sofort in einer Weise an, dass ich nicht mehr nach Hause fahren möchte. Und das war da ganz groß, also das, das ist eine ganz tolle Ecke, ja.
Ja, finde ich auch.
Jetzt müssen die nur
ich mag das auch total Podcast gerne. Also ich habe das irgendwie entdeckt, kurz nach dem Abi bin ich da runtergefahren das erste Mal irgendwie.
Warum?
Mit dem Panda. Ich hab Französischkurs, im Sommerkurs gemacht.
Okay.
In Sète, das ist dann Languedoc, das ist noch ein bisschen weiter hoch, auch eine wunderschöne Stadt, also die sich so einen Hügel hochzieht, also direkt am Meer liegt, einen Hügel hochzieht, eine total schöne, also direkt unten am Wasser eine total schöne Altstadt hat, mit so Kanälen, die sich da durchziehen. Immer noch ein großer Fischumschlagplatz, also man kann da morgens eben zur Fischauktion hingehen und dann auch Fisch essen morgens in den Fischhallen. Und hinter Sète liegt dann der Etang de Thaux, das ist so ein Inlandsbecken, Wasserbecken großes, ja. Da sind wir auch mit dem TGV quasi durchgefahren.
Wo ich gedacht habe, warum ist das Meer denn auf der falschen Seite?
Ja, genau,
okay.
Das war der Etang de Thaux und da bin ich damals, das war total nett, ich war ja irgendwie 19 oder 20 und das war, muss ja nach dem Bund gewesen sein, also 2021 und die Lehrer sozusagen, das waren alles Lehrer, die dann eben auch diese Sommerkurse gemacht haben und wir haben dann eben Tasse über so bis frühen Nachmittag gelernt und dann haben wir irgendwelche schönen Sachen gemacht. Tatsächlich auch zum Beispiel zur Abbaye de Valmagne gefahren, ein Weingut, das in so einem alten Kloster, romanischen Kloster untergebracht ist, ja, wo es dann irgendwie abends auch Konzerte im Kreuzgang gab, werde ich nicht vergessen, weil während die Frau da am Klavier saß und ihr zuhörten und flog über uns durch diesen Kreuzgang die ganze Zeit über eine riesige Fledermaus. Ja. toll. Aber wir sind eben auch in diesen Etang de Thaux raus und haben irgendwie einen Austernfischer da eben getroffen und dann haben dann vom Boot aus sozusagen Austern gefuttert. Und
Warum hatten wir keine Austern? Warum hatten wir eigentlich keine Austern da unten? Ich bin nur extra wegen der Austern da hingefahren, fällt mir gerade ein.
Ja gut, es ist jetzt, also da gibt's natürlich die Austern, aber es ist jetzt nicht die Austern-Gegend unbedingt. Ne?
Ja, an Atlantik, ne? Ja.
Genau, ja. Na gut. Aber genau, und ja, damals bin ich dann auch das erste Mal diese Küstenstraße entlang gefahren eben und habe mich wirklich stundenlang da durchgequält, weil es halt tatsächlich im Hochsommer war. Collioure dann und Banyuls. Und Banyuls ist sozusagen die letzte dieser Städte, in denen so auch der Süßwein erfunden wurde in diesen Städten. Also Maury, Collioure, Banyuls, es gab halt den Arnaldo de Villanova vor, lass mich lügen, 400 Jahren oder so, 500 Jahren, der aus Spanien darüber kam, der eigentlich Apotheker war und dort sozusagen herausgefunden hat, dass man Weine, die gären, durch reinen Alkohol stoppen kann in der Gärung. Ne? So. Und genau, dieser simple Schritt war vorher aber eigentlich nicht bekannt und das hat er sozusagen bekannt gemacht und so ist eigentlich der Süßwein dort unten entstanden. Also diese Vin du Naturel, ja, also diese aufgespritteten Süßweine, die, was sich dann genau in Port, Madeira und so, man findet das überall wieder, aber kommt genau aus dieser Ecke und Banyuls ist sozusagen eine dieser Hochburgen, wo diese Süßweine entstehen. Aus diesen klassischen roten und weißen Rebsorten, die es da unten halt gibt, Grenache, Carignan und so weiter, wie sie alle heißen. Und wie beim Portwein auch, werden die eben auch teilweise sozusagen reduktiv ausgebaut. Also das heißt, kurz nach der gestoppten Vergärung werden die schon auf die Flasche gezogen und reifen dann auf der Flasche weiter. Mhm. Oder eben oxidativ ausgebaut, ja, also dass sie lange im Fass bleiben, wo dann eben das teilweise verdunstet und die eben diese oxidativen Noten kriegen. Oder eben Rancho, das ist so eine Form, dass die Weine in Glasballons gefüllt werden und draußen stehen gelassen werden, also in der Sonne sozusagen.
Wow.
Und die dort okay. Dann sozusagen, also Rancio, ne, wie ranzig.
Okay.
einen gewissen sozusagen ranzig-oxidativen Touch kriegen. Das sind schon sehr eigene Weine, ne? Ja. ja. Genau. So
bisschen wie hinterm Supermarkt, ne?
Genau. Und hinter Banyuls, also Banyuls eben direkt am Wasser, ziehen sich die Weinberge halt auch richtig hoch.
Ja.
In Terrassenlagen auch. Und da waren wir dann einen Tag später beim Guido Hube, der da eben auch ein Weingut hat, wo wir vielleicht dann im Weihnachten nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Das hier ist eben Bruno Duchesne, der hat irgendwie 2002 angefangen, ja, mit einer. Der kam von der Loire und hat dort eben, der war früher Champignon-Züchter und hat dann, genau, hatte da keinen Bock mehr drauf irgendwie, der wollte in die Sonne und ist dann in Banyuls gestrandet, hat sich im Laufe der Zeit 4,5 Hektar dort gekauft, ganz viele kleine Parzellen und hat dann in der Garage angefangen und hat dann irgendwann, und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, sich mit 8 anderen Winzern zusammengetan und die haben so eine alte Kooperative übernommen. Also so ein
großes Weingut. Ah, das war das, wo wir essen waren auch?
Genau.
Okay.
Und haben das dann übernommen und haben vorne sozusagen ein Restaurant mit Weinhandel. Also die haben dann einen Holländer getroffen, der dort das Restaurant mit Weinhandel macht. Und hinten raus sozusagen in dieser Kooperative arbeiten diese neuen Winzer, jeder für sich. Aber so haben die sozusagen das alte Betriebsgebäude genutzt und haben echt was Schönes draus gemacht. Ne? Also das Ganze heißt Le Neuf Cave, also die neuen Keller. Und so heißt auch das Restaurant. Und wenn man da unten in der Ecke ist, also man bekommt 3 Gänge für 30 Euro, und die wirklich, ja.
Ich muss sagen, das ist, also wir waren ja in einigen Restaurants, das eine, wo wir waren, Mittagessen, wo ich diese wunderbare Hummus-Inspiration gekriegt habe vom Koch.
Mhm. Das war in Kals.
Genau. Ja. Das war schon gutes Essen. Danach haben irgendwie alle gejammert, der hatte mal einen Stern, wofür hat der denn den Stern bekommen? Wo ich dann auch dachte, ja Leute, das war doch gutes Essen, was habt ihr denn? Aber, gemessen am, ihr Weinschreiber benutzt diesen Ausdruck immer, ich hasse den ja so sehr, aber gemessen am Preis-Genuss-Verhältnis war Duchesne das beste Restaurant, in dem wir waren.
Ja, würde ich auch sagen,
also gut,
war schon toll.
Villamas ist dann nochmal, das ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen außer Konkurrenz gewesen dann abends.
Aber, ja, weil es halt die Weine,
wenn ja, genau.
Die Weine mit, sozusagen mit einem Preis.
Aber ja. Duchesne, also ich fand das total klar, ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt.
Ja, das fand ich auch total schön.
Ja, würde ich jederzeit wieder hin, also wirklich. Und dann wollte ich, als wir raus sind, habe ich ja nochmal so in die Weinregale geguckt, im Weinladen vorne, wo du ja dann durchläufst. Mhm. Und ich habe ja eine Schwäche für Cidre und solche Sachen auch. Mhm. Und da stand ein Cider, der hieß Yellow Cider Marine und hatte so ein Yellow Submarine Logo. Ja,
hast du ihn gekauft?
Kostet 17,50 oder sowas.
Sagte, nee,
und dann, genau. Und dann habe ich den aus dem Regal geholt und wollte damit zur Kasse gehen. Dann kam eine Frau mit einem Schrubber in der Hand aus dem Raum nebenan, guckte mich an und sagte, nee, nicht kaufen. Was hast du, zu sauer, viel zu sauer wäre das Zeug. Dann habe ich ihn wieder zurückgestellt und dachte, ja, vielen Dank, tschüss. Ja. Ja, war dann vermutlich die Frau von dem Holländer. Niet kopen. Ja. Ja, aber sehr schönes Label. Könnt ihr mal alle nachgucken. Yellow Cider Marine.
Ja. Ja, aber man merkt hier, also
ich merke gar nichts,
eben hier jetzt,
ich,
ne?
Ich habe noch
genau.
Noch nicht
also was man hier sozusagen zwischen den beiden Rotweinen ja schon deutlich merkt, ist, dass Mai Montagna eben ein kühlere Stilistik hat, eben weil es halt auch irgendwie mal 400-500 Meter höher liegt und ja, sagen wir mal 400 Meter höher und La Luna eben wirklich direkt am Mittelmeer ist und man guckt eben von den Weinbergen direkt auf das Wasser und es ist nicht weit weg und es ist natürlich wärmer und
ja. Genau. Und hat man auch direkt in der Nase, ne? die Wärme. Ja, ich habe
mich genau. Man hat die Wärme in der Nase. Man hatte die reife Frucht, die saftig reife Frucht in der Nase. Aber man hat eben auch, das ist so 2/3 Beton, 1/3 gebrauchtes kleines Holz.
Warum schütte ich mich immer nur mit Rotwein voll? Kann mir das mal einer erklären?
Hast du schon wieder gesagt?
Es ist zum Kotzen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe echt
Du musst ja überlegen, ob du nicht Lätzchen benutzt.
Nee, ob ich nicht vielleicht komplett auf Rotwein verzichte. Ich habe da ja eh nichts. So mein Faible ist ja eher Weißwein. Scheiße, alles. Diesmal ist es auf dunkle Klamotten gegangen. Mann!
Okay. So,
Entschuldigung. ich bin wieder in der Sendung.
Genau, und da hat man einfach auch viel mehr Rauch, ne, im Wein.
Ja.
Das ist, was ich ja sehr gerne mag, irgendwie. Also es ist rauchiger, es ist erdiger, es ist dunkler.
Jemand hat in den Chat geschrieben, oder mehrere sogar, Scheuermilch wäre das in der Nase. Würde riechen wie Scheuermilch. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, was könnte das meinen? Also, weil ich habe Scheuermilch, habe ich nicht keine Erinnerung an den Geruch.
Okay, ich benutze häufiger Scheuermilch, weil ich hier bei uns zu Hause eingeteilt bin fürs Wannenschrubben.
Weil du im Gegenteil zu mir gelegentlich die Wohnung sauber machst, meinst du?
Ja, ich mach recht regelmäßig die Wohnung sauber und bin auch fürs Bad verantwortlich.
Ich zieh dann einfach um.
Ja.
Okay, ich probiere mal.
Du ziehst einfach um, ja, schön. Ja. Aber es hat halt auch sowas von abgehangenem Fleisch, ne? Das ist so ein bisschen, was man gerne auch mal beim Syrah hat. Hier ist ja jetzt gar kein Syrah drin, aber es hat, finde ich, dieses, diesen Fleischgeruch, finde ich. Wenn das gut mal einen Monat gegangen ist.
Ein bisschen so säuerliches, ne? So einen ganz leichten, blutig-säuerlich.
Blutig-säuerlich, genau, so ein bisschen Eisen.
Eisen, dabei. Das war's, ja, genau.
Und ich finde jetzt für deine Ansprüche, das ist auch nicht sonderlich pelzig. Das ist ziemlich saftig.
Es ist sehr saftig, aber es ist mir immer noch zu pelzig. Vielleicht sollte ich einfach keinen Rotwein trinken. Was jetzt zur Folge hat, dass du nur noch Rotweine auffahren wirst die nächsten 20 Sendungen. Aber das so seid ihr. Mit mir könnt ihr es ja machen.
Ja. Ja, finde ich schon schön. Also
das ist schön. Dicht. Ja. Aber es ist halt komplett anders als
komplett anders.
Ja. Also wirklich.
Ja, genau.
Man würde nicht denken, dass sie ein paar Kilometer auseinander nur sind.
Nö. Ein paar. Aber es sind ja und am Strich sind es auch schon 2 Stunden.
Ne? Ja, genau.
Ja. Das ist ja schon. Also es ist alles noch Roussillon im Prinzip, aber es sind schon einfach 2 total unterschiedliche Ecken. Und hier ist es wirklich auch Schiefer. Das ist schwarzer Schiefer im Wesentlichen, den man da findet. Und das ist dann einfach auch nochmal sozusagen eine andere Mineralik im Wein, während du bei Mai Montagna dann doch eher auch kalkigere Böden hast.
Aber der gefällt mir sehr gut. Also ich glaube, wenn der auch ein bisschen länger offen steht und ein bisschen von dem Pelz nochmal abgebaut hat, dann ist das durchaus auch wieder einer meiner Weine, ja.
Ja.
Ja, ich habe es gelesen, dass Michael in den Chat geschrieben hat, eine Tasse hatte heute Abend die meisten Gerbstoffe und das ist richtig.
Ja,
ich verstehe nicht, warum mir das am wenigsten ausmacht. Also was ist es im Rotwein, was mich den Rotwein weniger genießen lässt, obwohl er weniger Gerbstoffe hat als der Weißwein? Das wäre auch nochmal interessant.
Das wäre eine interessante Frage, ja.
Ich muss nochmal nach Banyuls und mit diesem Sensoriker reden, den wir da kennengelernt haben. Vielleicht kann der mir das erklären.
Mit dem Guido, ja.
Guido, genau.
Der kann mir das vielleicht erklären.
Der kann mir das vielleicht erklären. Mit dem würde ich total gerne eine Sendung machen. Also alleine, was diesen Typen treibt, ist schon, also das ist wirklich, das ist ja fast an der Grenze zur Bedenklichkeit, wie getrieben der ist. Also das ist ja echt Wahnsinn. Krass.
Okay.
Aber ich glaube,
zu manchem sind die Weine noch zu verschlossen, die roten.
Ja.
Speziell der La Luna. Ja. Also ich muss den jetzt nochmal aus der Flasche probieren, weil ich habe tatsächlich ein bisschen was davon in die Karaffe geschüttet.
Okay. Mhm.
Gucken, wie der so aus der
Horizon
aus der Flasche kommt.
Wow. Aber wenn du danach jetzt mal den Horizon riechst.
Das stimmt schon. Das
krass, wie
das waren jetzt, glaube ich,
Rauch der hat auf einmal.
2 Stunden Karaffe für den La Luna, das hat auf jeden Fall schon einen deutlichen Effekt gehabt, ja. Also der wirkt aus der Flasche doch ein bisschen kratziger und tabakiger, finde ich. Tatsächlich verschlossener und aus der Karaffe deutlich deutlich runder und saftiger.
Riech noch mal in den Montagna rein. Mhm. Das ist wirklich jetzt spektakulär, nach dem La Luna oder nach etwas Zeit. Aber ich vermute, nach dem La Luna ist das jetzt. Der riecht fast verbrannt.
Hm, ja, das stimmt.
Also nicht verbrannt, also nicht brandig, sondern
nee.
Als hätte jemand ein Streichholz reingeworfen oder sowas. Also sehr geil.
Aber das kann ja auch tatsächlich sein, dass der, also dadurch, dass der sozusagen Luft zieht jetzt in der Flasche, weil mehr Luft in der Flasche ist, dass der tatsächlich reduktiver wirkt als vorher. Mhm.
Ach, der ist schön. Mhm. Ich bin gespannt. Ich werd ihn nicht aussaufen, weil seit unserem Exkurs habe ich ein bisschen Problem mit Alkohol.
Okay.
Also ist tatsächlich, ich habe es noch nicht mal geschafft. Also ich war dann Mittwochabend, also am Dienstag waren wir zurück. Mittwochabend war ich ja noch verabredet, habe ich noch 2 Bier getrunken und danach kein Tropfen Alkohol mehr und habe dann irgendwie auch, keine Ahnung, Sonntag oder so, ich gedacht, ach Mensch, ein Bier wäre schön. Und alleine, wie ich das gedacht habe, ist mir ein bisschen übel geworden.
Das heißt, okay.
Ja, war hart. Also ich bin auch wirklich froh, dass ich dann den einen Tag das Auto übernommen hatte.
Ja.
Einerseits bin ich froh, dass ich den einen Tag das Auto übernommen hatte. Dummerweise war das genau der Tag, an dem die Weine die spektakulärsten waren und ich davon nichts abgekriegt habe. Oder jedenfalls nur sehr, sehr wenig. Also 1,5 Glas oder so. Ja. Was ist das? Erzählen wir der Öffentlichkeit von diesem wahnsinnigen Restaurant oder behalten wir das für uns?
Ja, das kann man schon machen, glaube ich.
Im Zweifelsfall schneide ich es ab und nur der Chat hat es mitgekriegt. Villa Mas, die Villa Mas in komischer Name mit 3 Orten, komischer Name. San Feliu de Guixols heißt der.
Sehr gut.
Ja. Restaurant Villa Mas. Du wolltest da unbedingt und um jeden Preis hin und warst darum auch so froh, dass du nicht, ich will da nicht fahren und nichts. Warum wolltest du da um jeden Preis hin?
Nee, ich wollte da gerne hin, weil das, weil ich das schon von mehreren Leuten gehört hatte, dass man da einfach sehr gut Wein trinken kann zum Essen.
Ja.
Das Essen war auch. Also dass man da einfach eine sehr, sehr dicke Weinkarte bekommt. Und das ist jetzt auch gar nicht so selten in Spanien. Also dass man da irgendwie einen Schuber bekommt oder irgendwie 60 Seiten oder 70. Und diese Weine, die kosten im Restaurant so viel wie anderswo im Laden.
Ja.
Und das war da ja so. Ja. Ja. Also zum einen bekommt man dort Weine, die man sonst überhaupt gar nicht bekommt. Ja. Also ich sag mal, Fleur de Sauvignon von Labbé haben wir da getrunken aus dem Jura. Das findest du nur recht selten auf den Karten. Und das
warum? Weil die so geringe Mengen
machen? Ja, die machen kleine Mengen und die sind halt total begehrt, die Weine. Ne? Mhm. Und eben sehr schnell vergriffen. Und genau, und davon haben wir einfach ein paar Weine getrunken, die wir uns ja immer alle auch durch 10 geteilt haben. Mhm. Und dann kann man sich, wenn man sich das durch 10 teilt, natürlich irgendwie auch sehr viele Weine probieren, weil ja eh jeder nur einen Schluck abbekommt. Und dann haben wir an einem Abend eben sehr viele, sehr, teilweise wirklich tolle oder spektakuläre Weine getrunken für kleines Geld. Und das findest du in Deutschland praktisch nirgendwo. Ja. Und auch in Frankreich wird es immer schwerer. Und dann findest du da auch eben in Spanien eben wirklich hervorragende französische Weine aus dem Burgund oder Loire oder so, die du eben hier gar nicht bekommst.
Und warum machen die das? Warum machen wir das nicht?
Ja, warum machen wir das nicht? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Also in Italien gibt es das auch ganz häufig, dass die Restaurants sagen, wir verdreifachen nicht den Flaschenpreis, sondern verdoppeln ihn vielleicht höchstens oder machen das anderthalbfache und wollen halt, dass die Leute die Weine trinken und dann auch eine zweite oder eine dritte Flasche, anstatt dass sie eben nach einer aufhören oder nach 2 Glas, ja, weil es zu teuer ist. Ja. Also die wollen schon auch, also ich meine, ich glaube, die machen alle ihren Umsatz. Aber sie wollen halt gleichzeitig den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie einfach gut getrunken haben zu einem guten Preis. Und also für mich selber ist es teilweise auch oder häufig auch so, wenn ich hier in ein Restaurant gehe und mir die Weinkarte anschaue und ich weiß ja nun, was die Weine, fast alle Weine kosten, auch im Einkauf für den Weinhändler, für den Restaurateur, dann dreht sich mir teilweise echt der Magen um.
Also man muss dazu sagen, das kostet eine Flasche, für die ich im Laden 20 Euro zahle, dafür zahlt der Gastronom Zehner, ne?
Ja, sowas.
Genau.
Ne? Ja. Genau. Oder etwas weniger sogar. Und ja, genau. Und dann, und wenn der dann für 50 auf der Karte steht oder so, ne? Oder 60, ja, dann vergeht mir wirklich die Lust, sowas zu bestellen einfach. Ja? Da habe ich einfach keinen Bock drauf.
Ja, ja. Und dann gehst du im Zweifelsfall sogar nicht nochmal ein zweites Mal hin, ne?
Ja, im Zweifelsfall schon, genau. Ja.
Das heißt, letztendlich ist der geringe Aufschlag, den die Spanier da machen, ist letztendlich ein Lockangebot.
Ja, würde ich sagen.
Was zu einer Win-Win-Situation, also zum Gewinn für beide führt. Weil ich meine, wir haben ja auch gegessen, das Essen war nicht billig. Das war hervorragend.
Auch nicht auch nicht überteuert.
Das war wirklich hervorragend. Diese, wie heißen sie, diese Garnelen? Alter Vater, waren die frisch.
Da aus der Nachbarbucht sozusagen.
Unglaublich, ja. Also das Essen war nicht billig, das war auch nicht teuer. Also das war, es war jetzt nicht Sterne auf Sternepreisniveau oder so, sondern es war so Fine-Dining-Niveau.
Genau.
Ja.
Ja, schön einfach.
Also es war toll, es war wirklich toll. Also ich hätte auch wirklich sehr, sehr gerne mitgetrunken, aber mal beim nächsten Mal. Also weil eigentlich will man da will man eigentlich noch mal hin. Da will man eigentlich noch mal hin und vielleicht nicht 2 Stunden mit dem Auto entfernt wohnen, sondern irgendwo nebenan. Und sich dann da jeden Abend mit 4 oder 6 Leuten hinsetzen und gucken, was die Karte hergibt oder so.
Ja. Andererseits gibt es noch so viele schöne Ecken, die man bereisen kann.
Das stimmt, ja.
Man kann ja den Weißen sehr gut nochmal als Abschluss trinken.
Und,
ne?
und dann die, also wenn du sagst, dass es in Deutschland das nicht, gibt es das in Deutschland gar nicht, dass jemand vernünftige Preise auf seiner Weinkarte hat? Also weil es gibt ja genug Leute wie was weiß ich, keine Ahnung, spontan fällt mir hier nur die Freundschaft. Hier in Berlin zum Beispiel. Das sind Wein-Nerds. Ja? Das sind nicht einfach irgendwelche Arschgeigen, die denken, ah, Wein ist ein gutes Geschäft, dann machen wir das mal, sondern das sind, die leben das irgendwie. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie auch sagen, nee, Moment mal, das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee, dass wir nicht das Vierfache aufschlagen,
sondern das Doppelte. Ja, da ist das auch so. Ja, genau. Also da ist es in gewissem Maße auch so, genau.
Also tatsächlich.
Und es gibt natürlich, ich glaube schon.
Okay, cool. So. Ja. Muss ich da nochmal wieder hin.
Und es gibt auch hier und da so Stellen. Also ich würde jetzt keinem Restaurant unterstellen oder keinem Sommelier, dass die jetzt alle irgendwie das Fünffache aufschlagen. So ist es ja nicht. Ne?
Ja.
Aber tendenziell ist es natürlich hier deutlich teurer als jetzt in so Läden wie der Villa Mas oder wie gesagt in diversen anderen spanischen Restaurants. Die haben irgendwie eine andere Form von Kalkulation gefunden. Ich glaube, dass das hier auch möglich ist. Aber
ich wollte gerade sagen, das heißt, man könnte da, das ist eine Marktlücke im Zweifelsfall? Ich meine, du musst ja nicht viel machen.
Also,
du musst ja nicht wirklich nicht viel machen. Du brauchst einen ordentlichen Sommelier, du brauchst einen ordentlichen Keller und eine ordentliche Küche und die muss noch nicht mal so groß sein. Also du musst ja nicht so riesige à la carte Sachen machen, sondern die Villa Masti hatte ja auch nur, hatten die überhaupt à la carte? Es war so eine Mischung, ne? À la carte und Menü. So hier haben drei Vorspeisen.
Du konntest alles einzeln bestellen. Das war alles à la carte eigentlich, ja. Naja, die haben, glaube ich, schon 15 Gerichte auf der Karte oder so, ne? Insgesamt. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich zu wenig Gastronom und Gastronom zu sein in Deutschland ist nicht einfach. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Also die müssen schon alle knallhart kalkulieren irgendwie. Und da müsstest du dich mal mit dem Gastronom drüber unterhalten.
Ja, und so eine Toilette wie in der Villa Mas könntest du hier in Deutschland überhaupt nicht eröffnen.
Okay.
Zum Beispiel. Also weil da war nur eine.
Für ziemlich viele Leute. Das ist ein relativ großer Laden. Ja.
Irgendwann habe ich auch gedacht, so Alter.
Naja, und bei uns würde ja auch gar keiner reingehen freiwillig, weil das ja von vorne schon so komisch mit violettem Neon beleuchtet war, was ja eher aussah wie so eine...
Irgendwer sagte, das sieht aus wie eine billige Eisdiele.
Ja, genau. Ja, das war ich, glaube ich. Ja.
Oder das war ja wirklich, also das sah ja wirklich schlimm aus. Der Witz, das sah halt aus wie irgend so eine scheiß Bumsbude am Ballermann. Irgendwie.
Ja, genau.
So sieht der Laden aus. Das ist echt super.
Ja.
Und der war aber durchgehend voll. Ne? Von Anfang bis Ende war der im Grunde voll.
Ja.
Das fand ich schon faszinierend.
Ja.
Und dann habt ihr die Sommeliere ausgehebelt.
mit 3 verkorkten Weinen hintereinander. Ja. Das war krass. Aber da kann ja keiner was für.
Oh, der Matassa hinten raus, schön. Mm.
Ja, ne?
Mm. Ja. Ah, hat schon ziemlich geabstoffe, das Schwein. Aber ich bin ja Fanboy. Was will man da machen? Haben wir eigentlich schon einen Termin für die nächste Sendung? Haben wir noch gar nicht, ne?
Nee, müssen wir mal dringend festlegen. Ne?
Müssen wir mal dringend festlegen. Wollen wir jetzt machen?
Ja. Live und in Farbe. So.
Das ist
Oktober.
So hört sich das an. Das hier, jetzt ein Bericht aus der Werkstatt. Ein kleiner Gruß aus der Küche.
Was?
Man nennt sowas Werkstattbericht, wenn das Publikum dabei zuhören kann, wie eine Sendung entsteht.
Ah, ja, verstehe.
Wobei das bei Podcasts dann ja in der Regel so, also ich schneide ja kaum was bei unseren Trinksendungen, von daher hört da eh jeder dabei zu, wie die Sendung entsteht.
Vielleicht machen wir 26.
26. Das ist doch ein Deal. Okay. 26. Oktober, 19.30 Uhr, richtig?
Richtig. 19.30 Uhr, ich habe noch kein Thema.
Echt nicht? Peewees wollten wir mal machen.
Peewees sollten wir mal machen, ja.
Ich habe immer noch diese Peewee-Sondersendung hier liegen. Sonst haue ich die einfach mal raus, dann ist sie raus. Tut ja auch nicht weh. Ja. So, 26.
Ja, das wollen wir mal machen, aber ich glaube, die guten Peewee-Leute, die ich kenne, die sind, glaube ich, ausverkauft im Moment. Oh. Das müssen wir, glaube ich, eher so im Frühjahr machen.
Wenn die frisch gefüllt sind, ja, okay.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Na gut, ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Ich meine, ich werde dann vorher am Bodensee gewesen sein, weil ich einen Artikel drüber schreibe. Ich überlege mal, ob da vielleicht noch was drin ist. Aber ja, ich schau mal.
Genau, schau mal.
Ich schau mal. Ne? Schauen wir mal.
Genau. Dann war es das. Das war das für jetzt. Also wenn ihr es wirklich mal schön haben wollt, fahrt da runter Richtung Perpignan und lasst euch deiner Form nieder und geht Weine trinken und geht auf den Markt einkaufen und sowas. Das ist wirklich eine der schönsten Reisen gewesen, die ich in meinem Leben unternommen habe. Entsprechend traurig bin ich auch, dass sie nur 5 Tage gedauert hat letztendlich.
Ja.
Und alleine die Übernachtung in Paris, das war. Ich hätte alleine noch ein paar Tage in Paris bleiben können. Also ich hätte alleine noch 2 Tage bei Fleury sitzen und saufen können. So,
ja,
weil auch einfach Mademoiselle Fleury so nett war.
Ja.
So, nächste Live-Sendung am 26.10.2022 um 19.30 Uhr. Wir danken der Live-Hörerschaft fürs Live zu hören. Was willst du?
Ah, ich habe ja noch zwei Ankündigungen.
Oh,
ich bin ja am Samstag in Karlsruhe. Es sind nochmal 2 Karten frei geworden, weil jemand nicht kommt. Also Schmelzperlage und Bodensatz nochmal anfragen im Zweifelsfall, weil das die sozusagen der Shop ist geschlossen, aber die E-Mail ist wahrscheinlich offen. Die gibt's also noch und genau, dann habe ich bevor wir am 26. Oktober unsere Sendung machen, mache ich die Woche davor wieder sozusagen das traditionelle Eintrinken in 21er Jahrgang mit Daniel Wagner vom mein Gott Wagner Stempel.
Die großen Gewächse?
Also es gibt großen Gewächse und 2 Reserven dazu, also diesmal 4 große Gewächse, weil der Rotwein mit dazu kommt, der auch sehr schön geworden ist in 21 und eben 2 Reserven dazu. Wer ein Paket bestellen will, ist jetzt nicht ganz günstig, aber es sind halt 4 große Gewächse und 2 Reserven.
Von Daniel Wagner, das Problem dabei ist, die willst du willst du aber nicht aufmachen, sondern die willst du erstmal 10 Jahre liegen lassen wahrscheinlich.
Ne? Ja, genau. Also das ist halt so die bestellt ihr, indem ihr mir eine Mail schreibt, info@originalverkork.de. Das geht jetzt nur noch 7 Tage bis Montag, weil im Prinzip sind die quasi schon ausverkauft und wenn ihr also noch ein Paket haben wollt, dann mir bis Nest. Ja, das geht total schnell mittlerweile, das ist echt der Wahnsinn.
Aber also was mache ich denn mit meiner Herkretz-Sammlung?
Wie? Ja, du musst halt schnell sein, oder? Okay. Die verkaufen ja auch an Händler. Also ich denke mal, dass Weinhalle oder Pinard de Picard sich ja auch Weine anbietet. Aber vom Weingut selber aus sind die quasi ausverkauft. Und es gibt jetzt noch ein paar Kisten. Und wenn ihr, also beim Weingut selber sind die schon nicht mehr zu bestellen, sondern ausschließlich noch, glaube ich, bis nächsten, zumindest nicht mehr das Paket.
Okay.
Also im Prinzip nur noch, wenn ihr mir eine Mail schreibt, bis nächste Woche Montag. Und dann, genau. So ist es.
Und jetzt gehen wir aber nach Hause. So.
Jetzt gehen wir nach Hause, genau.
Vielen Dank der Live-Hörerschaft fürs Zuhören. Vielen Dank dem Chat fürs Mitspielen. Vielen Dank, Christoph.
Danke dir, Holger.
Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt, und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.